Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Nur noch etwas über eine Woche, 8 Tage um genau zu sein, bis die EM 2024 hier in Deutschland startet. Und die Vorfreude ist pünktlich da. Hallo, liebe Freunde, zu einer etwas außergewöhnlichen Wettbrötchensendung. Hallo, Basti.
Gute und Grüße. Hier im Wettbrötchen gehörten mir die Begrüße noch selber.
Ja. Beste Grüße an dieser Stelle auch an Hadi, der fehlt entschuldigt und hat eine Woche Auszeit. Alles Gute und viel Spaß, mein Lieber. Aber wir werden ihn natürlich heute noch hören.
Ja, selbstverständlich. Liebe Grüße nach Mallorca. Ich bin sehr über den Reisebericht gespannt, den er uns nächste Woche mitbringen wird.
Ich auch.
Hadi Burger auf Mallorca könnte interessant sein.
Ich glaube aber bestimmt chillig.
Ja,
schauen wir mal. Gut. Wir werden uns heute intensiv mit der Europameisterschaft beschäftigen. Wir werden ein paar Early Predictions abgeben, wie der Portugiese sagt. Und werden uns ein wenig die Gruppen angucken, werden unsere Favoriten herauskristallisieren und werden vielleicht auch den ein oder anderen Streit hier anzetteln. Mal gucken, alles kann passieren im Wettbrötchen. Aber bevor wir in die EM gehen, Basti, eine Frage. Montagnacht, weißt du, was da passiert ist?
Montagnacht
in der Sportwelt. Ich geb dir noch einen etwas engeren Korridor in der nordamerikanischen Sportwelt.
Wie heißt der von den Edmund Neulers, der Deutsche? Dreiseitel.
Leon Dreiseitel.
Aber wie heißt denn nochmal, wie heißt der andere? Der ist noch geiler. Da habe ich letztens, wurde mir bei Social Media ein Tor von Conor McDavid, gibt's den?
Mhm.
Alter, was ist das denn für ein Eishockeyspieler?
Bin ja vielleicht bisschen, der Beste seiner Generation.
Also ich vermute, dass sich in dem Bereich bewegt, weil in den anderen, das war jetzt Ausschlussverfahren, weil in den anderen findet ja entweder nichts statt oder da ist mir nichts Spektakuläres begegnet. Aber da ich ja auch Eishockey-affine Freunde habe durch meine Eishockey-Manager-Gruppe, kriege ich solche Dinge am Rande schon ein bisschen mit.
Ja.
Unter anderem das Tor von Conor McDavid.
In Spiel 6 der Western Conference Finals gegen die Dallas Stars haben sich die Edmonton Oilers durchgesetzt und stehen im Stanley Cup Finale und haben die Chance, den ersten Stanley Cup seit 1990 nach Edmonton zu holen, beziehungsweise den ersten Stanley Cup seit 1993 nach Kanada zu holen. 30 Jahre ohne Stanley Cup in Kanada, und wenn man die kanadischen Sportmedien ein bisschen verfolgt, wenn man die sehr hockeyaffinen kanadischen Sportmedien verfolgt, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Hype dort so unglaublich groß ist, wie wahrscheinlich sehr, sehr selten. Die Edmonton Oilers, niemand hat irgendwann Anfang der Saison auf die Oilers gesetzt. Sie hatten einen Horrorstart. Leon Dreiseitel und Conor McDavid haben tatsächlich nichts auf die Reihe gekriegt. Sie haben die ersten, ich glaube, 2 Siege aus den ersten 11, irgendwie sowas. Sie waren rock bottom, haben dann den Trainer gefeuert. Kirk Knobloch ist der neue Trainer, auch ein wahnsinniger Name. Und jetzt stehen sie im Stanley Cup Finale gegen Florida. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war lange nicht mehr so hyped von einer anderen Sportart wie jetzt in diesen Stanley Cup Finals. Was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Leon Dreiseitel eigenhändig die Saison des ersten FC Köln retten kann.
Ja.
Also, ja, Meister sind wir geworden.
Ja.
Ihr redet immer nur vom Abstieg, aber Meister sind wir geworden in der NHL mit Leon Dreiseitel. Und ich habe so Bock auf diese Spiele in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht's los. 2 Uhr deutscher Zeit sind die Spiele. Und ich wirklich, meine große, große Empfehlung ist, sich dieses Stanley Cup Finale anzuschauen. Die ersten 2 Spiele finden in Florida statt, dann geht's für 3 Spiele in das Rogers Center nach Edmonton und ich, mein Gott, oder Rogers Place heißt es, glaube ich, heißt nicht mehr Rogers Center, sondern Rogers Place, und mein Gott, hab ich Bock.
Ehrlich gesagt hast du mich ein bisschen angesteckt. Wo kann ich das gucken? Kann man das auf Sky gucken?
Ich glaube schon, ja. Ich
glaube, ja.
Da fragst du mich tatsächlich was, weil ich...
Ja gut, du bist ja immer anderweitig versorgt.
Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass es auf Sky, es auf Sky läuft.
Habe ich gerade nachgeschaut. Spiel 1, 1:45 geht übertragen. Das habe ich gerade in meinen Kalender eingetragen.
Ja.
Werde ich auf jeden Fall gucken.
Mach das. Es ist so hervorragend und alleine schon diese knappe Serie gegen Dallas. Dallas war der haushohe Favorit. Es gab dann die Social Media Tweets mit so, Dallas wird mit Edmonton den Boden aufwischen, bla 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 bla. Die Oilers sind ein Monster und Leon Dreiseitel, ganz ehrlich, was der schon wieder für eine Saison spielt, das ist abartig. Es ist wirklich abartig, was der für eine unglaublich gute Saison spielt. Der hat in der Regular Season hat er über 100 Punkte gelandet, 41 Tore, 65 Assists. Und das sind Elite-Werte. Und ja, Connor McDavid sticht halt aus allem heraus. Ne? Connor McDavid hat 100 Assists in 76 Spielen und dazu noch 32 Tore. Ein absoluter Wahnsinn als Center-Spieler. Was der auf dem Eis macht, das ist... Ja, das ist unglaublich. Und du hast ja gesagt, du hast dieses Tor gesehen, dieses 1:0, wo er da halt die halbe Dallas-Mannschaft halt einfach verarscht.
Ja, und vor allen Dingen, wo der Bewegung macht, wo du denkst, das ist so in den Gelenken von Menschen nicht vorgesehen.
Ja, wir werden beide aufs Maul geflogen.
Ja, selbst wenn ich das irgendwie skatingmäßig hinbekommen hätte, wäre es oben bei den Armen vorbei gewesen.
Der muss ja auch noch einen Puck führen dabei.
Ja, und da stehen ja auch jetzt nicht unaggressive Leute um dich rum. Ja.
Was machst du da?
Ja. Und dann slidet er da durch. Ich habe wirklich gedacht, ja. Eishockey ist sowieso was. Ich habe einen großen Softspot für Eishockey. Ich gehe auch hier zu den Löwen. Ich habe früher NHL geguckt, auf Super Nintendo und den Konsolen danach gezockt. Ich habe selber Inline-Hockey gespielt. Solche Dinge fucken mich dann immer wieder ab, wo ich denke, ja, ich hätte so gerne mehr Zeit, das wirklich intensiv zu verfolgen. So, ich schaff das dann irgendwie nicht. Ich schaff's bei NFL nicht, bei NHL nicht, bei NBA. Ich bin ja so ein typischer Playoff- und Finale-Event hier. Das werde ich auch hier sein. Also ich werde safe am Samstag gucken, können wir ja nächste Woche dann mal ein bisschen abgleichen, was da so passiert ist. Aber ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Weil NHL ist auch schon, das ist schon ein guter Sport.
Das ist schon geil. Und tatsächlich, was in Kanada los ist, das ist schon sehr geil. Das macht schon sehr, sehr großen Spaß. Und mir geht's ähnlich. So, ich hatte auch immer einen Softspot für Eishockey und zwar viel mehr als für, sagen wir jetzt mal, Handball oder Basketball. Ne? Also das kann man gar nicht vergleichen. Eishockey fand ich immer ganz cool. Und dann ist das in den letzten fast schon Jahrzehnten halt merklich abgeebbt, weil halt die DEL keine mediale Aufmerksamkeit hat. Die sind komplett bei Magenta, habe ich nicht, keine Ahnung. Ich sehe die Spiele nicht. Ich krieg auch kaum was mit. Und die Haie reißen auch nichts mehr. Das heißt, das ist so ein bisschen aus dem Fokus. Aber jetzt in den NHL-Playoffs bin ich halt echt richtig hyped und habe mir das auch intensiv angeguckt und habe die Serien der Oilers verfolgt, natürlich auch wegen Leon Dreisaitl. Dessen, kennst du das Zitat von Leon Dreisaitl zur Leverkusener Meisterschaft?
Ja, dass die nicht so ideal ist oder irgendwas.
Er wurde ja gefragt, ob er es mitbekommen hat, dass Leverkusen Meister ist, und er käme ja selbst aus Köln. Und Leon Dreisaitl hat einfach nur gesagt, ja, geil ist anders.
Ja.
Stabiler Typ. Ich mag den sehr. Und ich freue mich wirklich auf die Serie und werd's schauen, und alle Daumen sind gedrückt für die Edmonton Oilers. Let's go Oilers. Da bin ich sehr, sehr parteiisch diesmal. Gegen Florida. Du müsstest ja eigentlich für Florida sein. Das ist ja dein Lieblingsstaat.
Stimmt. Aber gut. Ich werde es mir neutral anschauen.
Ja, das ist gut.
Dreisaitl hat doch auch einen Vater gehabt, gell? Der...
Ja, der hat bei den Haien gespielt, klar.
Dann merke ich, wie alt ich bin, Alter. Ja. Wenn ich hier und Dreisaitl treffen würde, kann ich zu dem sagen, ich habe deinen Vater Peter noch spielen.
Ja, der war angefeuert. Ja. Gut, also das war dann, das wird meine Redemption der Saison, wenn die Oilers gewinnen. Da kann ich sagen, der erste Fußballclub Köln hat den Stanley Cup gewonnen. Werde ich auch so machen.
Werden die auch so machen?
Ja, glaub ich. Wahrscheinlich gibt's T-Shirts.
Wahrscheinlich werden die in Köln-Trikots dann den Pokal empfangen.
Ja, hoffentlich. Gut.
Sehr gut. Ich liebe diese Sommerpause genau aus diesen Gründen. Dass ich jetzt irgendwas habe, worauf ich mich am Samstag freuen kann, wo mir aber nichts passieren kann.
Ja, das stimmt. Wo du halt einfach mal sagen kannst, das ist halt Entertainment und das nimmt einen Couch aber trotzdem noch mit.
Ja, so einfach auf der Couch rumliegen und sich ein bisschen Eventi emotionalisieren lassen, ist super.
So ist das.
Ach, gute Überleitung eigentlich zum nächsten Thema, weil auch da wird mir emotional nichts unfassbar Schreckliches widerfahren können, außer, dass ich richtig Bock habe, was ich vor einem Jahr noch nicht gedacht hätte, dass jetzt die EM in Deutschland ist, ich zwei Spiele besuchen werde und auch gar nicht sauer bin, wenn Deutschland irgendwie erfolgreich ist. Also auch hier ist ein entspannter Sommermodus bei mir eingekehrt, ehrlich gesagt.
Ja, ist so, bei mir auch. Bei mir ist die Vorfreude richtig da. Ich habe
wie lange nicht beim Turnier,
tatsächlich,
oder? Tatsächlich,
ja.
Ne?
Also man kann halt sagen, wenn wir vor einem Jahr darüber geredet haben, dass ja die EM vor der Tür steht, haben wir beide gesagt, oh Gott.
Ja,
so, ne? So. Ja, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf vor einem Jahr. So, ja. Und die letzten Monate haben da schon was verändert. So der Außenauftritt vom DFB hat sich ein bisschen geändert. Es gab ein bisschen vielleicht auch die interne Erkenntnis, dass sie das Rad halt einfach überdreht haben, dass da vielleicht mal ein bisschen ein anderer Ton rein muss, dass man vielleicht eine andere Ansprache an die Fans braucht. Dann mit Julian Nagelsmann diese Entscheidung hat dann vielleicht auch noch mal was ausgelöst, dass man gesagt hat, jo, der schaut dann halt vielleicht nicht 100% auf eine Blockbildung, sondern nimmt halt die Spieler, von denen er denkt, dass sie halt erfolgreich zusammenspielen können. Und da hat man irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich will nicht sagen Aufbruch, aber doch eigentlich schon so eine Art Aufbruchstimmung gehabt, dass man gesagt hat, ja, das ist ein junger, frischer Trainer, das ist nichts allzu Verkrustetes. Der hat auch vielleicht Bock und ist nicht in dieser Altherrenriege, wo man halt zweimal die Woche telefoniert und da sagt, wird schon gut gehen, gucken wir mal weiter, sondern nee, der wird sich damit beschäftigen, hat man Bock. Dann kam noch Toni Kroos zurück, wo du gesagt hast, ach wie geil, für das Turnier nochmal Toni Kroos zurück, und irgendwie habe ich Bock, und irgendwie habe ich Bock auf Deutschland.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe Bock auf das Turnier auch. So, es ist nicht so, dass ich ausgebrannt bin von der Fußballsaison, dass ich gar keinen Bock mehr auf Fußball habe, wie das ja bei den letzten Eintracht-Saisons auch so war, wo ich da völlig emotional fertig war und dachte, ey, ich brauche jetzt eine Delfintherapie durch diese ganzen emotionalen Auf und Abs und dann auch durch die emotionalen Highs am Ende. Und jetzt bin ich einfach irgendwie fußballmäßig fresh und habe einfach auch Bock, mir viele Spiele anzugucken. Nicht nur Deutschland, sondern auch alles Mögliche. Also ich habe seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seit 10 Jahren mal wieder den Spielplan und die Gruppen präsent. Ich weiß, wann wer spielt und ja, das war lange nicht so.
Also ja, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir original den EM-Kalender importiert in meinen Dienstkalender.
Ja.
Dass ich halt weiß, wer wann spielt und auch gucke, ob ich irgendwie eventuell an irgendwelchen Meetings nicht teilnehmen kann.
Ja,
das ist schlecht, da spielt Österreich gegen Frankreich. Sorry.
Ja, und so ein bisschen ist auch meine Ablehnung von gemeinschaftlichem Gucken weggegangen, wie ich das eine Zeit lang hatte, so Public Viewing, da hättest du mich niemals hinbekommen. Aber ich habe jetzt auch irgendwie Bock, in die Fanzone zu gehen, mich mit Leuten zu treffen, da Spiele zu gucken aus, weiß ich nicht, verschiedenen Nationen und einfach ein bisschen den Vibe in der Stadt aufzunehmen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Die Engländer kommen nach Frankfurt zum Beispiel, das wird auf jeden Fall was, wo
ja
interessante
wenn sie
Dinge
aus Köln könnten rausgekommen sind.
Ja, also das wird, ich habe irgendwie Bock, dieses Turnier zu nehmen und irgendwie, ja, zu erleben. So, und nicht irgendwie nebenbei, sondern einfach zu sagen, ja geil, nächste Woche geht die EM los und ich bin ready und ready, Spiele zu gucken, ready rauszugehen, ready Leute zu treffen, ready, ready, ready. Ich habe da lange, 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 lange nicht mehr irgendwie, ja, so eine Vorfreude gehabt. Es ist schon auf jeden Fall auch angenehm irgendwie zu erleben, weil wenn ich an die Turniere davor denke, ehrlich gesagt, gar nichts, nichts, 2018, nichts, also gar nichts.
Ja.
So, das war einfach nur so, dass es mich unglaublich genervt hat. Und jetzt hast du es ja schon richtig gesagt, auch die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt wieder zumindest so, dass ich sie nicht ablehne und hoffe, dass sie verlieren, sondern das ist eine geile Truppe am Start. Und ja, allgemein, das hatte ich letztens auch mit jemandem im Gespräch, es gibt allgemein momentan auch viele geile Fußballer. So, also Mbappé ist eine Attraktion. Du hast schon viele, viele geile Kicker auch einfach, wo du sagst, okay, geil, das wird wahrscheinlich sportlich gesehen auch richtig cool. Dann ist es auch noch so, dass man das, dadurch, dass es hier stattfindet, so ein bisschen mitkriegt. Also von daher, let's go, ich bin bereit.
Ja, ich auch. Ich werde in Köln unterwegs sein, wenn Schottland gegen die Schweiz spielt. Da habe ich schon Bock drauf, tatsächlich. Da werde ich irgendwann wahrscheinlich, keine Ahnung, mittags oder so in die Stadt fahren und angucken, was die Schotten da veranstalten werden. Dann haben wir noch Belgien gegen Rumänien und dann natürlich England gegen Slowenien an einem Dienstag um 21 Uhr. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bin sehr, sehr gespannt und vielleicht bin ich auch im Stadion. Gucken wir mal. Aber allein diesen Vibe mitzunehmen, ja, da habe ich auch schon, habe ich richtig, richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir uns auf das Sportliche mal konzentrieren. Deutschland hat ja, ich sag mal, eine relativ softe Gruppe erwischt, glaube ich. Ne? Schottland, Schweiz, Ungarn. Erstes Spiel gegen Schottland. Ich gehe mal stark davon aus, dass dass Deutschland ohne Schwierigkeiten weiterkommen sollte. Siehst du das auch so?
Ja. Also ich glaube auch, dass Deutschland die Gruppe schafft. Wenn nicht, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Also ich finde, das ist eigentlich eine ideale Gruppe, um nicht reinzuviben. So.
Genau. Du hast zum Beispiel
sind keine Lulli-Gegner. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du bist da mit einem absoluten Bratwurst-Gegner, sondern bei allen musst du auf jeden Fall konzentriert sein. Aber du kannst halt auch alle besiegen.
Ja, und zu Hause, ich glaube fast schon, dass man sagen sollte, du solltest da schon mit 9 Punkten rauskommen.
Wenn du jetzt 7 reichen auch, wenn du gegen die Schweiz spielst, mein Gott.
Genau, aber ja, ich bin positiv. Ich glaube, dass Deutschland das schon wuppen wird. Und
wobei Schottland, ich weiß, Schottland ist nicht mehr Schottland. Da werden jetzt keine betrunkenen 11 Innenverteidiger auflaufen, die Zähne rausschlagen wollen, sondern das ist eine gute Mannschaft, ey.
Ja, das mag sein, aber trotzdem.
Ich warne doch nur. Ich bin doch nur der Matthias Sammer und sage, Leute, Deutschland, Schottland, als Auftakt und alle sind hyped, klingt vielleicht einfacher als ist. Das wollte ich eigentlich
nicht. Aber ist Schottland nicht irgendwie im Durchschnitt 39 Jahre alt?
Die haben trotzdem eine geile Truppe. Also ich warne wirklich davor zu denken, dass Schottland irgendwie eine Bratwurst macht.
Wir werden es sehen, heute in 8 Tagen.
Geil, es geht bald schon los.
Ja. Werden wir es sehen. Ich bleib dabei. Deutschland ist da für mich schon irgendwie der große Gruppenfavorit. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Gruppe A, weil bei der Gruppe B weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Albanien, Italien, Kroatien, Spanien, das ist schon mal eine Gruppe.
Also mein Friseur stammt aus Albanien und der hat alle Hände, die ihm beim Haare schneiden noch zur Verfügung standen, übers Gesicht geschlagen, als ich über diese Gruppe gesprochen habe. Ja. Liebe Grüße an den Besi, mein Friend. Der musste schmunzeln.
Ja, das ist auch das Einzige, was übrig bleibt.
Oder? Als sie sich gefreut haben, bei dem Turnier dabei zu sein, weil das ja schon so was sehr Besonderes ist, und dann freust du dich auf die Auslosung und dann kriegst du Spanien, Italien, Kroatien hingeklatscht. Ja, ich glaube, ich würde Albanien jetzt nicht auf 1 tippen, sagen wir es mal so. Kroatien muss man auch gucken. So, ich weiß nicht, ob Kroatien die beste Generation hat. Ich finde, Spanien, Italien sind, glaube ich, für mich so die Favorites, die hier am Start sind. Auch wenn ich großer Kroatien-Fan bin und auch ein Kroatien-Trikot habe, was ich mit Sicherheit das ein oder andere Mal anziehen werde.
Ja.
Aber ja, schon. Auch guck mal, alleine diese Gruppe, da will ich mir auch fast jedes Spiel anschauen.
Na klar. Also, ja, auf jeden Fall. Was denkst du denn? Also keine Ahnung, am Samstag spielt direkt Spanien gegen Kroatien und ist schon das erste Spiel, was ich nicht mitkriege, weil ich auf einer Hochzeit bin. Aber trotzdem, da wird schon genug Bass sein bei den Spielen. Wenn ich die Wahl habe zwischen Spanien und Italien, würde ich wahrscheinlich Spanien ein bisschen höher setzen.
Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch wenn das nicht mehr. Ja, ich würde sagen, dass absolute Top-Favorit in Spanien ist, wie früher. Bin gespannt, wie die sich präsentieren. Also für mich wären die jetzt, wenn ich Bookie wäre, wären die bei mir nicht in den absoluten Top-Ranken.
Okay. Können wir uns gleich drüber streiten. Bei mir sind sie, ja, ich spoiler jetzt schon mal, bei mir sind sie im Halbfinale.
Okay. Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, wie der Turnierbaum sein wird. Weiß man das schon?
Ja.
Das gegen wen kommen die dann so?
Warte. Das muss ich selbst schauen. Der Erste der Gruppe B spielt gegen den einen der Drittbesten aus A, D, E, F. Du kannst überhaupt nicht sagen.
Gut, also brauchen wir die Turnierbaumdiskussion gar nicht erst aufmachen, weil die UEFA es auch hier geschafft hat, das ein bisschen zu vermerkwürdigen, sag ich mal.
Ja.
Was?
Wenn sie Zweiter werden, in der Gruppe B, spielen sie gegen den Zweiten der Gruppe A, also Deutschland, Schweiz, Schottland, Ungarn.
Okay. Ja gut, aber wirklich seriöse Prognosen, wie das dann wo weiterläuft, kann man hier dann auch nicht so wirklich treffen durch diese Regelung, dass die Gruppen Dritten weiterkommen.
Aber das ist tatsächlich ein Grund für Deutschland, Gruppen Erster zu werden, weil du willst nicht als Zweiter der Gruppe A gegen Italien oder Spanien im Achtelfinale spielen.
Ja, das stimmt.
Also Deutschland sollte die Gruppe A gewinnen, dann spielt sie gegen den Zweiten der Gruppe C. Und das ist dann die nächste Gruppe. Dänemark, England, Serbien, Slowenien. Wo England sicherlich der Top-Favorit ist. Aber dahinter Dänemark, Serbien, ja, Slowenien vielleicht auch. Habe ich im Moment keine Ahnung, wen ich auf 2 setze.
Ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen und man jetzt auch wieder sieht, dass die Gruppen Dritten auch weiterkommen können, das fuckt mich ab, ehrlich gesagt. Das nervt mich irgendwie so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich fände es geiler, wenn da mehr Strom direkt drauf wäre, weil so ein bisschen verwässert das auch schon so die Gruppenphase. Und ja.
Ja, du musst halt ein Achtelfinale vollkriegen, ne?
Ja, muss man ja eigentlich
nee,
nicht.
Nee, muss man nicht, aber die UEFA will ein Achtelfinale vollkriegen, sagen wir es halt so. Es müssen halt, es müssen 16 Mannschaften weiterkommen.
Ja, das, ja, ja, aber.
Guck mal, ich bin mit EM aufgewachsen, wo 8 Mannschaften mitgespielt haben und dann gab's ein Halbfinale und ein Finale.
Ja, ich fände 16 hätten es auch getan. Aber gut,
ja.
Is what it is.
Ist denn England für dich einer der Hauptfavoriten?
Für mich ist England wahrscheinlich sogar der Favorit, aber ich bin da auch ein falscher Ansprechpartner, weil das ist bei mir vor jedem Turnier so.
Du bist auch so biased, was England angeht.
Ja, ich habe so, keine Ahnung, ich hab immer noch nicht akzeptiert, dass Steven Gerrard und Frank Lampard zusammen keine großen Titel geholt haben. Da hänge ich immer noch fest. Und dann gucke ich mir jedes Turnier die englische Mannschaft an und denke, geil, Mason Mount, Alter. So, ich habe immer noch ein Mason Mount Trikot auch. Das werde ich mit Sicherheit auch vielleicht mal anziehen, um mich dann bei den Engländern anzufrienden. Aber ja, ich glaube, weiß aber gar nicht, ob das dieses Jahr unberechtigt ist. Ob das mein Bias ist oder ob die wirklich geil sind. Ich glaube, ehrlich gesagt schon. Problem ist halt, dass es auch immer noch England ist, ne?
Mir ist das Mittelfeld tatsächlich ein bisschen suspekt. Natürlich hast du Jude Bellingham da drin. Natürlich hast du von mir aus auch Rhys Declan oder Alexander Trent-Arnold drin. Ja, mir ist das Mittelfeld tatsächlich ein bisschen suspekt bei den Engländern. Sie haben natürlich vor allen Dingen in der Offensive ein unglaubliches Konglomerat, aus dem sie schöpfen können. Ohne Frage. Aber England ist, ja, England ist England. Und ja. Ich weiß nicht, wie das in der Rückwärtsbewegung aussehen soll. Und dann hast du auch noch Harry Maguire da drin stehen.
Ja gut, bei dem bin ich nicht so kritisch wie die ganze Welt, aber
ja. Er ist ja auch kein schlechter.
Ja. Ich finde die geil, also ich, keine Ahnung, Declan Rice, Phil Foden, dann hier, wie heißt der von Arsenal, dann der Elfmeter verschossen hat, Saka. Mhm. Das sind schon gute Spieler. Also, ja, du hast es gesagt, im Endeffekt bei England macht man halt auch oft den Fehler, dass man so ein bisschen dieses Star-Potenzial und diese Star-Power, die die haben, überschätzt, weil die halt Premier League-Spieler sind. So, ich glaube, dass du, wenn du in der Premier League ein englischer Spieler bist, dann bist du leichter ein Star und kostest leichter mal 130 Millionen als, keine Ahnung, wenn du jetzt in einer anderen Liga, in einer anderen Nation wärst, also so ein bisschen überbewertet sind die ja meistens schon, so auch von dem, wie man sie empfindet. Aber ich halte das für eine gute Mannschaft und für mich sind sie mit Frankreich auch der Top-Favorit tatsächlich.
Ja, okay. In der Gruppe D haben wir wieder ein Gigantenduell. Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen ist die Gruppe D und alles andere als ein 1-2er-Match zwischen Frankreich und Holland ist wahrscheinlich eine Sensation. Oder siehst du Österreich da irgendwie mit rein grätschen?
Grätschen nicht, aber die würde die auch nicht unterschätzen. Ich glaube, Ralf Rangnick hat die schon gut aufgestellt. Österreich hat auch einigermaßen gute Kicker. Also an Stelle von Polen würde ich mir schon Sorgen machen, ob ich da irgendwie Dritter werden würde, sondern
ja,
glaube, dass Österreich ehrlich gesagt Dritter wird.
Das kann sein. Ich glaube auch bei der Wahl Österreich-Polen würde ich wahrscheinlich auch auf Österreich tendieren. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine kleine Kontroverse für dich. Bei Frankreich-Niederlande bin ich mir nicht sicher, ob ich Frankreich nehme.
Ja, weil die Spieler überspielt sind oder warum?
Weil die niederländische Mannschaft eine unglaublich gute Mannschaft ist und eine technisch so herausragende Mannschaft. Dazu mit Ronald Koeman noch jemand, der an der Seitenlinie eh schon alles gesehen hat und genau weiß, was er da machen muss. Das hat Didier Deschamps auch, ja, sehe ich ein. Und vielleicht ist individuell noch das kleine bisschen Frankreich vorne, aber als Mannschaft, als Fußballmannschaft, finde ich Holland so unglaublich geil. Ich finde, das ist eine für mein Verständnis vom Fußball fast perfekt zusammengestellte Mannschaft.
Weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Also mir fehlen bei denen, na gut, du hast halt, gut, du hast schon Gakpo und Depay als Stürmer, ansonsten weiß ich nicht. Also
du hast auch Steven Bergwijn.
Ja, und du hast ja, und dann hast du Wout Weghorst, der würde in Frankreich wahrscheinlich an der Grenze nicht mehr reinlassen werden.
Ja, aber keine Ahnung, wenn es knapp ist, setzt du den in der 80. rein und sagst, geh nach vorne, mach Kopfballtor.
Ja, du hast halt
das, auch hat, das hat Frankreich in dem Sinne dann nicht.
Du hast Xavi Simmons auch. Ja gut, die können schon eine krasse erste Elf.
Du hast Gravenbrecht im Mittelfeld, du hast Frenkie de Jong, du hast Denzel Dumfries.
Frimpong.
Bitte?
Frimpong ist
Frimpong
auch noch da.
Frimpong ist auch noch dabei, ja gut, Frimpong. Ja. Du hast hinten den Herrn van Dijk, der ja, auch immer guten Tag sagt.
Ja, ist auf jeden Fall gut.
Das ist eine super Mannschaft, Basti.
Ich muss sagen, Holland fühle ich nicht so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, Holland ist noch ein bisschen mit sich selber beschäftigt, weil so die letzten Jahre haben die mich nicht überzeugt.
Okay.
Aber auch umso länger wir drüber sprechen, umso mehr merke ich, dass ich halt auch, ja, wie soll ich sagen, sehr lange abstinent war, was Länderspiele betrifft. Also man muss sich da auch erstmal wieder ein bisschen reinweiben. Man kriegt das natürlich mit, so. Aber Holland wäre jetzt keine Mannschaft, wo ich viel Geld draufsetzen würde, muss ich sagen.
Ja,
abwarten,
gut,
ja, klar.
Mein Gott, da können wir ja im Wettbrötchen Ambivalenz aushalten.
Dann lass uns doch aber mal, weil das haben wir ja, dadurch, dass wir hier so ein bisschen unsere Struktur aufgebrochen haben, eine spontane Umfrage machen, wie wir das von 93 kennen. Jeder von uns gibt jetzt den Hörern zwei Möglichkeiten, wer Europameister wird. Und dann gucken wir mal, wie die allgemeine Stimmung so da draußen ist. Können wir am Ende der Sendung auflösen.
Okay, ich sage also Holland
und Deutschland. Frankreich, England.
Okay.
Dann musst du schon. Frankreich, England, Holland.
Weißt du, woran Frankreich scheitert? Zu viele Stars. Da ist ja,
ja
jeder ein Superstar.
Ja, kann sein, aber das ist jetzt für die auch keine Neuigkeit. Also als dass das jetzt ein Problem wäre, wo die sagen, oh, dem auftretenden Problem haben wir nicht gerechnet. Also
nee, aber es kommen immer neue dazu. So, keine Ahnung, ob jetzt hier so ein Barcola oder ein Kolomoani oder ein, weiß ich nicht, wie heißt hier der 18-jährige Warren. Ich weiß den Namen nicht mehr. So, das sind ja alles neue Leute, die dazukommen. Kamavinga ist neu. So, das sind alles Leute, die dieses Ego noch weiter hochholen. Natürlich ist das eine super Mannschaft und natürlich ist das auf dem Papier wahrscheinlich einer der Top-Favoriten. Aber genauso wie du Holland nicht fühlst, fühle ich Frankreich nicht.
Ja, das ist doch gut.
Ja.
Es ist auf jeden Fall.
Wahrscheinlich werden die im ersten Spiel Österreich einfach mal 14-0 wegbolzen.
Bin gespannt, aber das war das, was ich auch eingangs meinte, mit, es gibt so geile Spieler auch bei dir, Sayem.
Ja, ja.
Also, da sind oft ja Turniere gewesen, wo du sagst, okay, es gab 3, 4, 5 Stars. Hier habe ich, wenn ich es durchgehe im Kopf, habe ich hier 25 potenzielle Breakout-Spieler bei dieser EM. Die können aus allen verschiedenen Mannschaften kommen. Und das ist auch schon geil, so Fußball. Einfach mal wieder, das hat mir auch gefehlt, ich merke das ehrlich gesagt. Einfach wieder Fußball als Fußball gucken mit den geilen Spielern, die sie sind und ohne, dass ich es komplett alles ablehne oder irgendwie ignoriere oder sonst irgendwas. So, das habe ich ein bisschen in dieser Champions-League-Saison schon gemerkt, dass mir das irgendwie gefehlt hat, dass da ein Vakuum war und jetzt, ja, ich habe auf jeden Fall einfach Bock wahrscheinlich. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass man es so lange nicht in der Art und Weise verfolgt hat, wie man es halt als Jugendlicher gemacht hat. So, ist dann irgendwann eingeschlafen, deswegen ist da vielleicht jetzt auch einfach so eine, ja, Vermissung da gewesen, dass man denkt, ja, ey komm, hoffentlich wird das ein einfach ein geiles Turnier.
Ja, ich bin bei dir. Wenn wir bei geilen Spielern sind, können wir natürlich auch mal kurz auf Belgien blicken. Die goldene Generation der Roten Teufel hat bisher immer enttäuscht. Vor jedem Turnier seit 12 Jahren war Belgien immer der Geheimfavorit, immer das Dark Horse und immer wurde gesagt, ach, die spielen einen Fußball, das ist hervorragend. Und das ist fast schon romantisch, wie da Fußball gespielt wird und trotzdem hat es für nichts gereicht. Ich glaube diesmal auch nicht, auch wenn da natürlich immer noch Kevin De Bruyne mitspielt. Auch wenn da natürlich immer noch Axel Witzel von mir aus mitspielt, hinten drin. Auch wenn die einen Sturm haben mit Bakayoko und Lukaku und Luke Bakio und Openda, wo du dir wahrscheinlich auch alle Finger nachlecken kannst. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mein Vertrauen in Belgien ist weg.
Ich glaube auch zu Recht, ich glaube, der Slot, den du eben beschrieben hast, der ist zu.
Das Fenster ist geschlossen, ne?
Ich glaube, das Fenster ist nicht ganz geschlossen und vielleicht ist auch dadurch, dass die Leute denken, dass es geschlossen ist, der Druck ein bisschen weg. Tedesco ist da Trainer, ne?
Mhm.
Ja, vielleicht begründet das auch das meine Skepsis. Ich weiß nicht. Openda ist auf jeden Fall on fire. Bei Lukaku habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Du hast, ja, die sind halt nicht mehr alle in ihrem Prime, sag ich mal. Das ist nicht jetzt diese Mannschaft, wo ich sage, okay, jetzt oder nie, sondern das ist eigentlich fast schon zu spät. Vielleicht ist das ihre Außenseiterchance, aber die wären bei mir jetzt nicht in den Topquoten vertreten.
Ja, wahrscheinlich bei mir auch nicht. Wer ist älter, Kevin De Bruyne oder Axel Witzel?
Kevin De Bruyne?
Nee.
Nein?
Kevin De Bruyne ist erst 32.
Was? Krass.
Ja. Okay. Kevin De Bruyne spielt halt seit er 12 ist. Und ja. Krass. Der ist erst 32, der Typ. Ich meine, der sieht halt immer noch aus, als wäre er 15. Ne, der wird ja nicht älter.
Ja, wahrscheinlich aber, ist das. Warum ich aber gedacht habe, dass der LKW ist, weil der jetzt auch langsam schon anfängt zu überlegen, ob er nach Saudi-Arabien gehen soll.
Ja.
So. Echt, ja.
Ja.
Keine Ahnung, Belgien sehe ich nicht, weil, ja, die hatten ihre Momente und die sind irgendwie
und
nicht gekommen.
Die haben sie nicht genutzt.
Und jetzt haben halt auch andere wieder aufgeholt. Du hattest ja lange auch so ein kleines Vakuum, komplett weg vom Fenster. Du hattest so das Gefühl, Italien hat ein bisschen gestruggelt und so weiter und ja, jetzt haben sich da halt wieder neue formiert. So England ist wieder Prime, Frankreich ist wieder Prime, Deutschland ist so ein bisschen auf dem Weg. Selbst Portugal würde ich nicht unterschätzen. Ja, und dann haben wir ja schon gesprochen, Spanien. Ja, und ja, vielleicht sind die für mich trotzdem noch auf Augenhöhe mit Holland, ich weiß nicht, aber für mehr reicht's dann auch nicht.
Ja. Sie haben auf jeden Fall eine einfache Gruppe, einfach in Anführungsstrichen, mit Rumänien, der Slowakei und der Ukraine. Sie sollten die Gruppe schon überstehen.
Ja. Ja, das ist bei allen Teams, die ein bisschen im Spotlight sind, durch diese muss nur Dritter werden, Geschichte, ja. So, irgendwie sollte sich selbst ein strugglender Favorit dann noch durchmogeln.
Ja. Gehe ich auch von aus. Und dann haben wir die Gruppe F und die Gruppe F ist für mich so irgendwie so ein schwarzes Loch. Die sagt mir halt gar nichts. Georgien, Portugal, Tschechien, Türkei. Nimmt mich erstens emotional nicht wirklich mit und zweitens habe ich null Ahnung von den fußballerischen Gegebenheiten. Portugal, keine Ahnung, spielt Cristiano Ronaldo mit?
Ja.
Ja? Mhm. Okay. Spricht meines Erachtens nicht für Portugal.
Ja, ist wahrscheinlich auch so ein Ding, dass man den nicht absehen kann, wenn er sagt, er will mitspielen, muss er mitspielen. Aber Portugal, ich würde Portugal von Natur aus nie unterschätzen. So, auch wenn ich bei dir bin, dass ich sage, okay, ich werde niemals hier eine Expertise abliefern können, wie zu keinem Team wirklich komplett, weil ich dafür zu wenig verfolgt habe. Aber Portugal, ich glaube schon, dass die nicht so weg vom Fenster sind, wie man vielleicht denkt, im Sinne von, ja gut, das ist jetzt nur noch Cristiano Ronaldo, sondern ich glaube, das sind noch mehr Kicker dabei, als man denkt. weiß nicht, für mich ist Portugal zum Beispiel, ich schätze Portugal höher als Holland einfach.
Boah, ich nicht. Aber eben, das kann auch an meiner kompletten Ignoranz gegenüber Portugal liegen.
Ja gut, so ganz ignorieren kannst du ja nicht. Die haben ja jetzt
doch
nicht den...
das geht, Basti.
Die haben Bruno Fernandes, die haben Bernardo Silva, die haben Ruben Dias. Also sie
alles
haben ja schon
nicht meine
auch,
Fußballer.
Das sind Leute, die spielen ja bei Man City und Jota spielt bei Liverpool. Und du hast hier der, wie heißt der Mittelstürmer vom PSG, der da gegen Dortmund unglücklich agiert hat. Gonzalo Ramos hast du noch, du hast Joao Felix. Also die können schon auch mit Ronaldo noch eine gute erste Elf stellen. Also das ist, die sind weit davon weg, irgendwie komplett out zu sein. Aber vielleicht auch ein bisschen Belgien-Vibes, weil da auch viele Spieler drin sind, wo du sagst, okay, so wird langsam auch Zeit. Ist jetzt nicht die jüngste Truppe. Aber ich weiß nicht, also Porto, ich würde mich sehr schwer tun, Portugal zu unterschätzen.
Ja, weil, wie gesagt, für mich ist diese gesamte Gruppe so ein schwarzes Loch. Von den Türken habe ich auch nicht viel mitgekriegt, außer dass die halt diesen komplett verrückten Teenager-Sturm haben mit Can Usun, mit Arda Güler und wie heißt der dritte? Kenan Yildiz oder Yildiz Kildan, ich weiß nicht, was der Vorname ist.
Ja.
Yildiz. Kenan, ne? Kenan Yildiz heißt der Mann. Oder andersrum, ich weiß es nicht.
Türkei ist so eine Mannschaft für mich, wo ich sagen würde, die, wenn, dann kommen die über die Emotionalität und du hast schon angesprochen, die haben schon auch.
Werden halt Heimspiele haben, ne?
Ja, die werden auf jeden Fall emotionalisieren. Und Türkei ist auch unangenehm, glaube ich, für die Gegner.
Das glaube ich auch. Aber
ich glaube, die werden richtig Bock haben.
Ja, das glaube ich auch, aber für mich kein Team, was ich weit im Turnierbaum sehe, ehrlich gesagt.
Nö, aber ich glaube auch nicht, dass die, also ich glaube, die kommen weiter locker.
Ja, das kann sehr gut sein. Ich kann halt die Tschechen gar nicht einordnen.
Ich auch nicht.
Und Georgien auch nicht.
Nee.
So, also.
Habe ich gar kein Gefühl.
Kann ich gar nichts zu sagen. Aber gut. Wollen wir, denn mal unsere Favoriten auflösen? Was wir denken, wer das Halbfinale bestreitet?
Ja, ich kann ja schon mal gucken, wie die Stimmung in der Community ist. Da gehen tatsächlich 44% davon aus, dass Deutschland Europameister wird.
Okay.
Holland abgeschlagen mit 6%, England 19% und Frankreich 31%.
Okay.
Ich tue mich noch schwer, mich zwischen England und Frankreich zu entscheiden.
Aber du kannst ja beide ins Halbfinale setzen.
Das tue ich hiermit.
Okay. Dann sag ich, meine ersten beiden Halbfinalisten sind dann halt auch die beiden, also Deutschland und Holland. Und wen haben wir dann noch? Wen setzt du noch ins Halbfinale?
Halbfinale sind nur 4 Mannschaften.
Ja, ja, aber du hast ja erst 2 genannt.
Ja, du 2, ich 2.
Ach so, ich dachte, jeder von uns sagt 4.
Ach so. Da tue ich mich schwer wegen dem Turnierbaum. Ich weiß den jetzt nicht, um diesen dritten, das hat mich hier komplett verwirrt. Ich sag, Frankreich und England kommen ins Halbfinale. Du sagst Holland und Deutschland, dann habe ich auch das Halbfinale. Vielleicht kann Harald Burkhardt uns noch
Inspiration geben.
Halbfinalisten sagen.
Ja, bestimmt. Denn wir haben ihn gebeten, mal seine 4 Halbfinalisten uns mitzuteilen und hören mal, was er uns eingesprochen hat.
Sonnige Grüße aus Spanien. Salam alaikum, meine geliebten Brüder, meine Schwestern, die Wettfreunde, Basti, Axel. So ein bisschen, haut schon ordentlich rein. Ha? Vor allem, wenn man dann noch in die Jahre kommt, ist es auf jeden Fall. Aber als Zweiter, jetzt geht's hier, sind wir auf dem Weg Richtung, Richtung Bootsfahrt und sind da auf einer Private Action Jackson eingeladen, Allah. Kurz zum Wesentlichen. Mir wurde gesagt, ich soll Ja, das Geräusch kennt man von mir aus Frankfurt. Ich soll ein kurzes Gedankengut abgeben. Für mich ist ganz klar der Favorit Deutschland. Die Spanier können eine relativ gute Rolle spielen, aber ich tendiere eher dazu, dass Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr weit kommt und hoffentlich auch das Ding zu Hause lässt. Als Überraschungsteam, was sehr, sehr weit kommen kann, sehe ich tatsächlich die Türkei, weil die Brüder haben in jedem Spiel ein gefühltes Heimspiel. Ich trinke das auch! Entschuldigung. Genau. Und die andere Sache ist, dass die Türken sind für mich Geheimfavorit, die Deutschen sind Topfavorit, die Spanier sind mit Favoriten. Und dann nehmen wir natürlich die albanischen Brüder mit, einfach so. Für die albanischen Brüder. Schöne Grüße. Und let's drink some cold drinks, Allah. Ich küsse eure Herzen. Adi. Grüße an Axel und Basti. Wey, yo. Dos minutos.
Ja. Vielen Dank.
Ja, er hat die Türkei nochmal ins Spiel gebracht und ich fühle das auch so, weil die werden in die K.O.-Spiele kommen und da ist dann sowieso klein. Also, wahrscheinlich geht's im Achtelfinale dann richtig zur Sache und du wirst auf jeden Fall eine Überraschung haben. Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe viele Teams, die wir jetzt hier durchgesprochen haben, auf dem Schirm, wo ich sage, das finde ich sehr interessant. Also es wird nicht viele Spiele über die Serien geben, wo ich sage, ich will ihn schauen. Ich habe jetzt auch irgendwie Bock. So, Türkei wäre auch schon eine lustige Geschichte. Kroatien auch. So, dann ist hier immer irgendwo was los. Würde ich mich nicht gegen wehren. Und er hat Spanien auch nochmal ins Spiel gebracht. Die haben wir vielleicht so ein bisschen vergessen, aber zeigt auf jeden Fall, dass es nicht eindeutig ist. Ich glaube, weder England noch Frankreich sind die so Top-Favoritik, dass man sagen kann, das wird safe einer von beiden. Und Deutschland und England auch nicht. Also du hast meiner Meinung nach keinen absoluten Top-Favoriten, was cool ist.
Was aber für das Turnier natürlich auch richtig geil sein kann, weil halt da Spannung drin ist ohne Ende.
Ja, eben. Ja. Das meine ich. Das ist ja dann genau das, wo man sagt, geil, da werden coole Spieler auf einen zukommen, schon in der Gruppenphase auch. So, also dass in der Gruppenphase sich große Nationen schon treffen. Ja, wird cool.
Auf jeden Fall. Was ihr natürlich machen könnt, ist auf wettfreunde.net mal auf den Reiter EM 2024 Tipps und Prognosen zu klicken, denn dort findet ihr jetzt schon und natürlich während des Turniers auch immer aktualisiert die besten oder die hilfreichsten Statistiken, die besten Quoten und natürlich auch die Links zu den besten Angeboten. Wettfreunde.net solltet ihr euch abspeichern, denn von da aus kommt man ganz schnell dahin, wo man hin will. Natürlich genauso den YouTube-Kanal, wo ihr über die EM hinaus auch Content findet, unter anderem natürlich auch mit unseren Shorts, die dort abzurufen sind und ja, macht das mal. Freut uns natürlich, wenn ihr dort auch ein Like hinterlasst und die Glocke alarmiert, damit ihr kein Content mehr verpasst bei unseren Freunden von den Wettfreunden. Aber Basti, eine Sache müssen wir noch machen, denn das Wettbrötchen wäre nicht das Wettbrötchen, wenn wir nicht einen Tipp der Woche an unsere Hörer rausgeben würden. Auch wenn das jetzt heute eine Sendung ohne Kategorie war, das wird sich ja dann ab nächste Woche wieder ändern, weil dann sind ja schon Spiele, die wir konkret tippen können. Und diesmal sollte es ja so eine kleine Vorschau werden. Was hältst du denn davon, wenn wir uns als Tipp der Woche auf einen Torschützenkönig einigen?
Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich weiß nicht, ob ich da überkreativ werden würde.
Weil sag jetzt nicht Kylian Mbappé.
Natürlich. Also ich glaube schon, dass der ja im Hype-Mode drin sein wird. Jetzt ist er zu Real gewechselt. Der wird, glaube ich, schon Bock haben, da beim ersten Training anzutanzen und zu sagen, so Leute, ich weiß, Haifischbecken hin oder her, aber ich bin Mbappé. Fußstapfen sind groß, aber guckt euch meine Füße an, also.
Kylian Mbappé über Harry Kane?
Ja, auf jeden Fall. Harry Kane ist, glaube ich, ein bisschen desillusioniert nach dieser Saison und wahrscheinlich nicht im absoluten Monster-Hype, in dem er da hinkommen wird. Mbappé vielleicht durch Champions League aus auch nicht, aber dadurch, dass der jetzt diesen Blockbuster-Transfer endlich hinter sich hat, wo er, glaube ich, letztes Jahr gern schon gelandet wäre bei Real Madrid. Ich glaube, der ist absolut im Modus. Und wenn der im Modus ist, dann gibt es auch nicht viele, die den verteidigen können. Und ja.
Ja, es ist halt.
Ich glaube, der will auch Torschützenkönig werden. Ich glaube, Mbappé ist keiner, sein. Wenn er allein aufs Tor läuft, dann selbstlos den Ball noch überschiebt, damit Hauptsache das Tor fällt, sondern der wird auch solche Dinge, glaube ich, ja, im Kopf haben, weil das dann auf seine Marke einzahlt, so unromantisch wie das klingt. Also für den ist diese EM ja wirklich jetzt auch eine Hype-Bühne in einem Jahr, wo er zum Hype-Verein wechselt, wo halt noch mehr Spotlight auf ihm ist. Weltstar war der jetzt schon immer, aber sportlich gesehen ist PSG trotzdem nicht Top-Level. Der kommt ja jetzt erst in diesen Olymp an, in Anführungszeichen, wo er jetzt ein absoluter langfristiger Weltstar werden kann. Also für den fängt er jetzt was Neues an, wo man nicht sagt, boah, der wird das Turnier schleifen lassen, weil der halt sich mitten in seiner PSG-Zeit befindet. Nee, ich glaube, für den gilt es jetzt so einfach, ein Legendenspieler zu werden. Also ich glaube, das ist auch das, was er will. Wenn der Richtung Cristiano Ronaldo gehen will, dann hat er jetzt schon einen richtigen Verein, aber dann muss er halt genau bei solchen Turnieren liefern. Und ich rechne fest damit, dass er das easy peasy machen wird.
Ja, okay. Also wer bin ich, dass ich sage, nee, auf keinen Fall, weil Kylian Mbappé ist natürlich auch ein bisschen so die obvious choice. Ich habe mir jetzt mal hier die Quoten bei wettfreunde.net aufgemacht und sehe, dass Kylian Mbappé eigentlich bei allen Bookies schon der Favorit ist. Wir bewegen uns da in so einem Quotenrange von 5 bis 6 für den Torschützenkönig Kylian Mbappé. Dahinter kommt direkt Harry Kane, der tatsächlich nur einen halben Punkt hinter Kylian Mbappé eingeordnet ist. Bei manchen sind sie auch gleich bei 5,5. Was mein Privatgefühl ist, ist tatsächlich Romelu Lukaku, weil Belgien spielt gegen Rumänien, die Slowakei und die Ukraine. Und Belgien wird jedes Spiel dort gewinnen und Lukaku wird in jedem Spiel ein Tor schießen. Der wird schon in der Vorrunde weit vorne sein mit Toren.
Das kann natürlich ein wichtiger Faktor sein bei dieser Wette, da hast du recht. So, dass man sich die Gruppen angucken muss und sagen kann, okay, vielleicht entsteht in irgendeiner Gruppe so eine Klose-Nummer, wo der dann in den K.O.-Spielen auch gar nicht mehr einzuholen ist, weil K.O.-Spiele ja dann naturgemäß immer ein bisschen enger zugehen und da jetzt nicht irgendwie unfassbar viel nach vorne gespielt wird, weil es halt ein K.O.-Spiel ist und die Toranzahl vielleicht runtergeht. Also das könnte mit Sicherheit ein Argument sein, das man im Auge halten sollte.
Ja, das ist dann vielleicht der Außenseiter-Tipp. Lukaku ist ungefähr bei 20 in den Quoten. So zwischen 18 und 20 liegt der. Wenn ihr also Hadis Straßenschein diese Woche vermissen solltet, hier habt ihr einen spontan. Haben wir einen Tipp der Woche und einen Straßenschein mit einem Segment abgefrühstückt.
Ja, siehste.
Na, Wahnsinn. Gut, liebe Freunde, das war unsere kleine All Things EM Vorschau. Nächste Woche gibt's das Wettbrötchen dann wieder in gewohnter Form mit Tipps, die dann am Wochenende in die EM-Spiele reingleiden. Und nochmal der Hinweis, in der Nacht von Samstag auf Sonntag spielt der 1. FC Köln in den Stanley Cup Finals. Schaut's euch an und jubelt für Leon Dreiseitel. Hoffentlich auf jeden Fall. Bassi, es war mir eine Ehre, diese kleine Überbrückungsfolge, die einzige in diesem Sommer, die wir haben, mit dir.
Ich glaube, nach der EM ist noch eine, oder?
Nee, was haben wir denn nach der? Nach der EM ist Tour de France, da kommt das große Tour de France Special.
Ja, Überbrückungsfolge, sage ich doch.
Ach, hör doch. Also sowas.
Ja, was denn?
Also sowas. Dann haben wir, und dann fängt ja auch schon die zweite Liga wieder an.
Ja, eben.
Mann. Gut, ich wollte mich eigentlich nur bei dir bedanken.
Ich bedanke mich auch bei dir, mein Freund.
Wieder eine Saison Wettbrötchen, die großen Spaß gemacht hat.
Tatsächlich. Vielen Dank auch an euch, dass ihr so treu dabei bleibt. Vielen Dank an die Wettfreunde fürs Supporten. Und ja, vielen Dank an alle.
Und nächste Woche hören wir uns wieder.
So ist das.
Macht's gut. Tschö. Ja.